HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Ich bin jetzt einfach hierher gezogen, um einfach mein Versprechen einzulösen, dass ich im Alter für meine Eltern da bin.
Plötzlich können die eben nicht mehr einfach so einen Tisch hochkant drehen und von einem Zimmer ins andere tragen, was früher überhaupt kein Problem war.
Also den Verfall zu erleben, von heute auf morgen, die Mutter, die mehr oder weniger vital war, das ist sehr, sehr schwer.
Meine Eltern sind ja nun in einem Alter, wo alles passieren kann. Mein Vater hat manchmal den falschen Ehrgeiz und geht früh raus und meint, er müsste schon mit dem Schneebesen was machen. Und er braucht ja nur ausrutschen, da ist keiner, der ihm helfen könnte.
Das hat gedauert, bis die das annehmen konnten. Das ist dieser Stolz auch dieser Generation, dass man sich gar nicht helfen lassen will.
Also auf der einen Seite ist dann auch wieder viel mehr Nähe entstanden. Auf der anderen Seite dieser Balanceakt, das immer so hinzubekommen, dass ich selbst nicht auf der Strecke bleibe. Ne?
Ich weiß nicht, wie es bei mir wäre. Ich würde vielleicht jetzt, wenn mich einer fragt, würdest du das auch machen, deine Mutter zu dir nehmen und sie pflegen? Ich würde vielleicht jetzt sagen, natürlich, klar, ohne weiteres. Nur wenn ich dann vor der Situation stehen würde, weiß ich nicht, ob ich wirklich so handeln würde.
Alt und gebrechlich sein. Das ist ein tiefer Einschnitt nicht nur für diejenigen, die den letzten Lebensabschnitt erleben, sondern auch für die Angehörigen. Die Eltern schwach zu sehen, ist eine neue Erfahrung für die Kinder. Und meistens ist sie verstörend. Wie geht man damit um? Die wenigsten sind darauf vorbereitet, plötzlich für gebrechliche Menschen da sein zu müssen. Wie organisiert man in den Untiefen unseres Gesundheitssystems Hilfe für die Pflege? Was sollte man die Eltern fragen, solange sie noch da sind? Solche Gespräche, wenn man sie überhaupt führen kann und will, sind Zeitreisen in die Vergangenheit. In die Vergangenheit der Kriegsgeneration, die jetzt alt geworden ist. Endet mit deren endgültigen Ableben eine Epoche, die uns stärker geprägt hat, als wir ahnen? Der Journalist Sebastian Schöpp, Redakteur und Autor der Süddeutschen Zeitung, hat darüber ein sehr persönliches Buch geschrieben, das am 3. April im Frankfurter Westend Verlag erscheinen wird. Sein Titel: Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Abschied von der Kriegsgeneration. Guten Abend, Herr Schöpp.
Guten Abend, Frau Sauter.
Die Lektüre Ihres Buches hat uns bewogen, mit Ihnen jetzt eine Stunde dieses Tags zu verbringen. Denn Ihre Erfahrungen sind auch die anderer. Ihre Erfahrungen auf dem letzten Weg mit Ihren Eltern sind sehr persönliche, aber auch verallgemeinerbar durch die Umstände. Ihre Mutter war 88 Jahre alt, als sie den Anruf einer Nachbarin in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung erreichte. Ihre Mutter ist umgekippt. Damit mussten Sie ja als Angehörige, als einziger Sohn rechnen. 88 ist ein hohes Alter. Und doch war der Anruf ein Schock für Sie. Dachten Sie bis dahin nie darüber nach, was mache ich eigentlich in einer solchen Situation?
Naja doch, in der Tat hatte ich jahrelang darüber nachgedacht, was ich in einer solchen Situation tun würde. Aber ich hatte keine Antwort gefunden. Denn wenn die eigenen Eltern alt werden, sieht man das zwar an gewissen Veränderungen. Das wurde ja vorhin in den kurzen Beiträgen auch schon angesprochen. Ne? Sie können keinen Tisch mehr tragen oder man findet plötzlich Flecken zu Hause an Stellen, wo es nie Flecken gab. Das sind so kleine Zeichen der beginnenden Verunsicherung mit dem Leben. Aber das Problem ist, man versucht das sehr lange zu verdrängen, das, was dann kommen kann. Ne? Also Sterben, Siechtum, Tod. Und das galt aber nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern, die sich eigentlich jahrelang geweigert hatten, sich mit diesem Thema in irgendeiner Weise auseinanderzusetzen. Sterben, Krankheit, Tod, darüber wollten sie nicht reden. Es hat auch nicht in ihr Weltbild gepasst, dass sie sich sozusagen für ihr Alter auch zurechtgelegt hatten. Und trotzdem begleitet einen der Gedanke natürlich ständig, was wird mal werden? Und je weniger man darüber spricht mit sich selbst und mit den Eltern, desto beklemmender wird dieser Gedanke mit der Zeit. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, auf was ich mich einstellen sollte, denn jedes Lebensende verläuft ja anders, wie auch das Leben selbst.
Körperlicher Verfall war im Lebensplan ihrer Eltern nicht vorgesehen. Die redeten mit ihnen nicht über ihr Alter. Und jetzt plötzlich stand ihrer Mutter eine Herzoperation auf Leben und Tod bevor, so wie sie es geschrieben haben. Ihrem Vater, 89 Jahre alt, ging es zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht gut. Er war gerade am Grauen Star operiert worden. Jetzt waren sie gefordert. Beide Eltern hilfsbedürftig. War das der Schock? Jetzt muss ich, der einzige Sohn, stark sein.
Das war in der Tat ein riesiger Schock, vor allem, weil das beides auf einmal kam, wie Sie auch gesagt haben. Meine Mutter lag im Krankenhaus mit einer geplatzten Aorta, musste also notoperiert werden. Und mein Vater hatte am selben Tag diese Grauer Star-OP gehabt, was dazu beigetragen hat, dass meine Mutter eben umkippte, wegen des ganzen Stresses, den das mit sich brachte. Und ich hatte plötzlich zwei pflege- und hilfsbedürftige Eltern sozusagen, um die ich mich parallel in irgendeiner Weise als Einzelkind ist das natürlich auch schon logistisch schwierig kümmern musste. Und das war ein Riesenschock. Ich hatte keinen Plan für diesen Moment, denn wie gesagt, man weiß ja gar nicht, auf was man sich eigentlich vorbereiten soll. Also auf diese Situation war ich weder mental noch, ja, nennen wir es logistisch, irgendwie vorbereitet.
Aber es war auch verbunden mit einem Rollenwechsel. Die Eltern, die, wie Sie es in Ihrem Buch erzählen, sehr viel körperlich für sich gemacht hatten, wandern gingen, Fernreisen machten, Fitness betrieben und also in der Vorstellung von ihnen eigentlich nie schwach würden. Und jetzt sind sie es und sie müssen stark sein. Das ist ein Rollenwechsel. Naja. Wie haben Sie das erlebt?
Naja, das dreht sich praktisch um. Ne? Also man hat als Kind die Erfahrung gemacht, die Eltern übernehmen alles, die Eltern sind die Autoritäten, die Eltern geben einem das Leben in irgendeiner Weise vor. Dann lebt man vielleicht ein paar Jahrzehnte parallel nebeneinander her, man besucht sich, es gibt eine gewisse Distanz. Eigentlich ist man ganz froh, ich glaube, beide Seiten sind ganz froh, auch einander ein bisschen los zu sein, ne? dass jeder sein eigenes Leben auch hat. Und plötzlich rückt man wieder so ganz nah zusammen, eigentlich zu Leuten, die man gar nicht mehr so richtig kennt und muss nun für sie entscheiden. Ne? Und das ist sehr schwer, also da auch diese Legitimation zu finden. Ich kann mich noch erinnern, ein Nachbar hat dann schließlich zu mir gesagt, sie müssen jetzt sich über den Willen ihrer Eltern hinwegsetzen. Und das war sehr wichtig, dass der das gesagt hat, weil ich selber hätte mir diese Legitimation gar nicht erteilen können oder wollen. Deswegen ist es auch manchmal ganz gut, sich da Hilfe zu holen. Also ich hatte zum Glück ein bisschen Hilfe von Nachbarn, Verwandte gab es in der Nähe nicht, aber das war schon sehr schwer, diesen Rollenwechsel, dieses plötzlich sozusagen, gerade bei der Kriegsgeneration, die ja so sehr selbstbewusst mit ihrem Leben umging, da plötzlich zu sagen, also pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Und das Folgende war halt auch nicht immer das, was sich meine Eltern vielleicht vorgestellt hätten. Naja, sie hatten sich ja eigentlich gar nichts vorgestellt, um genau zu sein. Sie waren ein bisschen schockiert, sozusagen auch, dass sie selbst sterben mussten. Das war etwas, was sie sich nicht wirklich klar gemacht hatten.
Und sie hörten auch im Ohr das Lebensmotto ihrer Mutter, sieh zu, wie du zurechtkommst. In Amtwandlung ist das der Titel ihres Buches. Was genau meinen Sie damit?
Das war tatsächlich ihr Lebensmotto, das hat sie gesagt, als sie da festgeschnallt auf dieser Trage zur Operation geschoben wurde. Sie hat sie überlebt und auch gut überstanden, aber es klang so ein bisschen wie ein Vermächtnis, wie letzte Worte. Na dann sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Ne? Und das war so ein Satz, den hatte sie vor allem auch zu sich selber immer gesagt. Sie hat das mal erzählt, als sie vom Kriegsende berichtete. Sie haben mir nicht viel erzählt, aber ein bisschen. Und sie wurde also damals, sie war ja schon 20 Jahre alt, 1945, und erlebte also das Kriegsende an der Ostsee. Und die Alliierten kamen. Und dann sagte sie zu sich, na, nun sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Und das hat ja sowas Anpackendes auch, ne? sowas Zupackendes, so eine Anweisung an sich selbst, ne? Und diese Anweisung hat sie sozusagen an mich weitergegeben, allerdings verbunden mit einem gewissen Zweifel, ob ich denn auch zurechtkommen würde damit, dass der Vater jetzt zum Beispiel zu Hause saß und darauf wartete, dass ich also die Rolle des Pflegenden übernahm, die sie bis dahin gehabt hatte. Ne? Und sie meinte das auch zu sich selbst, denke ich, mal sehen, wie ich mit dieser möglicherweise letzten Situation in meinem Leben zurechtkomme. Ich habe das deswegen als Titel gewählt, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass diese Generation uns das nachruft. Die Kriegsgeneration, die also dieses Land ja aufgebaut hat und in einer Weise aufgebaut hat, die uns manchmal gefällt und manchmal nicht gefällt und nicht gefallen hat. Und die ja nun abtritt. Jemand, der den Zweiten Weltkrieg als Erwachsener erlebt hat, ist mindestens 90 Jahre alt. Und diese Generation ist jetzt also bald wirklich weg und ruft uns in meiner Vorstellung so nach. Na, nun seht mal zu, wie ihr zurechtkommt.
Bis zum 80. Jahr lebten ja ihre Eltern, als gäbe es kein Jenseits. Das Altern war offensichtlich tabu, jedenfalls kein Gesprächsthema mit Ihnen, dem einzigen Sohn. Wie haben Ihre Eltern auf Ihre Versuche reagiert, doch mal über die Zukunft zu reden? Oder war Ihnen das Tabu eigentlich recht?
Naja, Sie haben mir zu verstehen gegeben durch Ihre ganze Haltung, dass Sie nicht darüber reden wollten. Ich habe mich nicht getraut. Insofern war mir das Tabu auch recht. Es macht die Sache einfacher, bequemer. Ich hatte immer wieder die Jahre über immer das Gefühl, man müsste es mal ansprechen. Sie hatten ja auch diverse Zipperlein und Krankheiten gehabt, waren ein paar Mal im Krankenhaus gelandet. Es ging immer glimpflich aus, mal ein gebrochener Arm, eine Prostataoperation, diese Sachen halt. Ich dachte immer, na, irgendwann müsste man mal darüber reden. Und dann kamen meine Eltern von einem Ferienaufenthalt zurück. Da waren sie so Mitte 70 in Niederbayern in so einem Kurhotel. Daneben war eine Pflegestation. Und da waren alte Menschen, die auf Bahren lagen und die mit Rollatoren durch die Gegend liefen. Und meine Eltern sagten nur, na, die wackeln ja alle mit dem Kopf. Und also krank waren nur die anderen. Ne? Krank und alt waren nur die anderen. Sie haben nie damit gerechnet, mal selbst mit dem Kopf zu wackeln. Das tut man nicht gerne. Ich möchte mir das auch nicht gerne vorstellen, wie das mal bei mir sein wird. Und ja, das habe ich dann akzeptiert und auch den Kopf in den Sand gesteckt. Durchaus bereitwillig. Wir tun das alle, weil wir ein vertaktetes Leben haben und uns damit auch gar nicht auseinandersetzen wollen. Also dieses Tabu hatte natürlich, das will ich ganz selbstkritisch anerkennen, eine gewisse Bequemlichkeit.
Auch Ihre Eltern mussten sich mit der Tatsache arrangieren, mit etwas Neuem, nämlich wir brauchen Pflege und sind damit auch von unserem Sohn abhängig. Wie sind die damit umgegangen?
Also meine Eltern haben den Gedanken, nicht selbstständig zu sein, immer gehasst. Von jemand abhängig zu sein, das ging gar nicht, für meine Mutter noch weniger als für meinen Vater. Der hat sich da noch eher, der war auch früher etwas gebrechlicher geworden. Meine Mutter war bis zum Schluss eigentlich sehr gesund auf eine Weise. Und aber der grundsätzlich der ganze Gedanke, dass jemand da kommt und sie pflegt und das war ihnen zuwider. Ne? Und das war ganz egal, ob das der Sohn war oder jemand anders. Dieser Rollenwechsel eben, den haben sie auch gar nicht richtig vollzogen. Ne? Das ist auch vor allem deswegen sehr schwer, wenn man jahrzehntelang, eigentlich das ganze Leben lang, so viel Distanz gehalten hat. Die Kriegsgeneration war ja eine emotional sehr distanzierte Generation zumeist. Wir sind aufgewachsen in Elternhäusern, wo es nicht sehr viel Zuwendung gab, praktisch keinen Körperkontakt. Das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, wenn man plötzlich kranke, gebrechliche Menschen um sich hat, auf die man dann in einer Weise zugehen muss, wie man das eigentlich sich nie hat ausmalen wollen.
Sebastian Schöpp, Autor des Buches »Seht zu, wie ihr zurechtkommt«. Besten Dank bis hierher. Abschied von den Eltern. Heute unser Thema in HR2 der Tag.
Mutterns Hände. Hast uns Stullen geschnitten und Kaffee gekocht und die Töpfe rüber geschoben und ihr wischt und ihr näht und ihr macht und ihr dreht. Alles mit deiner Hände. Hast die Milch zugedeckt, uns Bonbons zugesteckt und Zeitungen ausgetragen. Hast die Hemden gezählt und Kartoffeln geschält. Alles mit deine Hände. Hast uns manches Mal bei großen Skandal auch einen Katzenkopf gegeben. Hast uns hochgebracht. Wir waren Sticker 8. Sechse sind noch am Leben. Alles mit deine Hände. Heiß waren sie und kalt. Nur sind sie alt. Nur bist du bald am Ende. Da stehen wir nur hier und dann kommen wir bei dir und streicheln deine Hände.
Kurt Tucholsky, Mutterns Hände. Im vergangenen Wahlkampfjahr schrieb Sebastian Schöpp noch an seinem Buch »Seht zu, wie ihr zurechtkommt«, Abschied von der Kriegsgeneration. Die Kanzlerin hat es nicht lesen können, es erscheint erst am 3. April. Aber Angela Merkel wurde im Wahlkampf trotzdem unerwartet mit der Lage alter und gebrechlicher Menschen konfrontiert, als ein Pflege-Azubi namens Alexander Jorde die Notstände in deutschen Heimen schilderte und die Kanzlerin reagieren musste. Sie versprach also ein Sofortprogramm. Taugt das was? Isabel Reifenrath berichtet.
Eine Unverschämtheit, ein schlechter Witz sei das Pflegesofortprogramm der neuen Bundesregierung, sagen viele Pflegeexperten. In der Pflege sollen 8000 neue Stellen geschaffen werden. Sie sollen aus den Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden. Auch Frederik Lauscher, Geschäftsführer des Frankfurter Verbandes für Alten- und Behindertenhilfe, ist enttäuscht.
8000 Pflegekräfte für ganz Deutschland, das sind 20 Sekunden pro Klient pro Schicht. Also man kann jetzt nicht nur guten Morgen sagen, vielleicht auch noch fragen, wie geht's Ihnen? Wie soll das denn ankommen bei unseren Leuten? Wie soll das ankommen bei uns und bei den Mitarbeitern? Das kann ja wirklich nicht ernst gemeint werden.
Frederik Lauscher rechnet vor. Zurzeit fehlten rund 300.000 Pflegekräfte. Daher müssten mindestens 80.000 neue Pfleger eingestellt werden, nicht 8.000. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechtfertigt die 8.000.
Mehr gibt der Markt doch derzeit nicht her. Daher wäre ein größeres Programm nicht möglich gewesen, ein kleineres wäre aber falsch gewesen.
Bundeskanzlerin Merkel sagte in ihrer Regierungserklärung am Mittwoch, sie wüsste, dass viele Kritiker sagen, das Sofortprogramm sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber immerhin sei es ein Anfang.
Pflegearbeit braucht Anerkennung. Deshalb werden wir die Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege nach Tarif stärken, mit den Tarifpartnern enger zusammenarbeiten, um endlich auch zu flächendeckenden Tarifverträgen zu kommen.
Flächendeckende Tarifverträge begrüßt auch der Pfleger Alexander Jorde, der in der ARD-Wahlarena auf die Missstände in der Pflege hingewiesen hatte. Er fordert außerdem, dass die Wochenarbeitszeit für Alten- und Krankenpfleger herabgesetzt wird. Die Belastung jetzt sei einfach zu hoch. Der Job werde nur attraktiver, wenn die Belastung sinke und die Bezahlung besser werde. Nur können flächendeckende Tarifverträge die Bezahlung verbessern? Nur 10% der Beschäftigten in der Altenpflege sind in einer Gewerkschaft. Viele arbeiten in Pflegeheimen, die in kirchlicher Trägerschaft betrieben werden. Und hier gilt ein eigenes Arbeitsvertragsrecht. Außerdem zeigt die Praxis, dass zum Beispiel in Großstädten viele Pflegekräfte, um genug Geld zu verdienen, noch einen Nebenjob brauchen, obwohl sie nach Tarif bezahlt werden. Im Durchschnitt verdient eine Pflegefachkraft etwa 2.600 Euro brutto, eine Pflegehilfskraft knapp 1.900. Die Bundesregierung will es Hilfskräften leichter machen, sich zur Fachkraft weiter zu qualifizieren. Der Anreiz soll eine bessere Gesundheitsversorgung sein. Die 8000 neuen Pflegekräfte aus dem Sofortprogramm sollen jetzt aus der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden. Frederik Lauscher vom Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe meint, die Finanzierung sei komplizierter.
Was niemand erzählt, ist, dass die Behandlungspflege 1995 aus der Krankenversicherung für die stationäre Pflege rausgenommen worden ist, ja, seitdem auch nicht wieder reingekommen ist. Und dass die Behandlungspflege die Klienten in Pflegeheimen schön selber zahlen dürfen, obwohl sie krankenversichert sind. Und wir Pflegeheime keinen Cent mehr dafür kriegen, dass wir die Behandlungspflege machen. Welches Personal soll das denn machen? Das sollen jetzt dann diese 8000 Kräfte machen, die dann von den Klienten wieder selbst bezahlt werden, obwohl sie krankenversichert sind.
Wer seine Haare gekämmt haben möchte, die Zähne geputzt, der muss im Pflegeheim zuzahlen. Die Pflege von alten und kranken Menschen ist aufwendig und teuer, nicht nur im Heim, auch zu Hause. Die neue Bundesregierung will Angehörige, die ihre Eltern oder Partner zu Hause pflegen, durch ein jährliches Entlastungsbudget unterstützen. Damit sollen sie Urlaub machen können, die Angehörigen in der Zeit flexibel versorgen lassen, in der Nacht- oder Kurzzeitpflege, je nach Bedarf. Kritiker warnen, die Kosten könnten explodieren. Die soziale Pflegeversicherung hat im letzten Jahr 2 Milliarden Euro Minus gemacht. Rund 38 Milliarden Euro hat sie ausgegeben. Plus der neuen Maßnahmen dürfte die Finanzierung eine deutliche Erhöhung der Pflegeversicherungsbeiträge nötig machen. Womöglich eine Verdopplung. Und das, obwohl die Kritiker sagen, es sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Sebastian Schöps, Sie standen mit Ihren 88 und 89 Jahre alten Eltern auch vor der Entscheidung, ob sie sie in ein Heim geben. Das haben sie nicht gemacht. Warum nicht?
Naja, es ist natürlich klar und wünschenswert, dass man seine letzten Jahre zu Hause in den eigenen vier Wänden verbringen will. Das steht erstmal außer Frage. Da wird niemand widersprechen. Und jeder wird auch versuchen, den Eltern das zu ermöglichen. Das ist auch, glaube ich, drin, wenn ein großer Familienverbund da ist, wenn es Nachbarschaftshilfe gibt. Es gibt auch eigentlich eine ganze Menge Angebote, um das zu organisieren. Es gibt von den Roten Kreuz und Maltesern und anderen Trägern gibt es entsprechende Dinge, die man organisieren kann. Das geht auch meistens relativ einfach, einfacher als man denkt, unbürokratischer als man denkt. Trotzdem stößt man da bald an seine Grenzen, gerade wenn es um zwei Leute geht. Denn Das kommt ja nicht alles aus einer Hand in aller Regel. Meistens sind es ganz verschiedene Dinge, die man organisieren muss. Also es geht los bei natürlich Pflegedingen. Dann als nächstes kommen, wer kauft ein, wer putzt, wer unterhält die Leute auch. Ich meine, es sollen ja nicht nur rumliegen sozusagen. Und da fühlt man sich bald wie ein Manager von einer kleinen Pflegefirma. Ne? Man muss alle Fäden in der Hand haben. Und das ist nicht immer zu leisten, wenn man berufstätig ist. Dann stürzt jemand, wird jemand krank, kommt ins Krankenhaus. Ne? Dann ist einer allein zu Hause, dann wird es noch schlimmer. Das Problem ist auch, dass sich die Anforderungen im Grunde dauernd ändern. Mal sind sie krank, dann wieder weniger krank. Also das heißt, man muss Leistungen bestellen, abbestellen. Es ist wirklich viel zu tun. Und es ist auch, stellt sich dann mit der Zeit raus, auch nicht immer die beste Idee, dieses Altwerden in der eigenen Umgebung, gerade wenn die Leute dann alleine sind. Mein Vater starb, meine Mutter war alleine, das wäre sehr schwierig gewesen. Also am Ende war es dann doch so, dass es besser war, umzuziehen. Das lag aber auch daran, dass sozusagen die Hilfskraft, die im Haus wohnt, ne, die Pflegerin, meist aus Osteuropa, das wollte meine Mutter auch nicht. Ne. Sie sagte, nee, dann lieber umziehen. Ihr war die Vorstellung nicht angenehm, dass da jemand immer ist, immer wohnt. Das ist sehr individuell, sehr verschieden. Ich persönlich muss sagen, dass dieses Modell des betreuten Wohnens zu Hause zwar sehr schön ist, aber nur dann zu leisten ist, wenn man auf viel familiäre, freundschaftliche, nachbarschaftliche Hilfe zurückgreifen kann, die auch bei der Organisation helfen. Und es kann, ich meine, Heim haftet ja immer so ein schlechter Ruf an, ein Siechkobel zu sein, etwas eine letzte Station, wo man die Leute abschiebt. Aber es gibt auch viele alte Menschen, die aufleben im Heim. Ich habe das dann auch beobachtet. Ne? Es ist ein sozialer Bezug wieder da, es sind andere Menschen da, nicht nur alte Leute. Wenn ein Heim gut geführt ist, dann werden da auch Veranstaltungen gemacht, wo von außen jemand reinkommt und wo man Gesprächspartner wieder hat. Es ist eine neue Umgebung. Meine Mutter zum Beispiel war sehr neugierig. Das blieb sie auch im Alter. Also ich habe sie dann in der Stadt, sie hatte vorher auf dem Land gewohnt, in die Stadt, in ein Haus gebracht, wo sie auch dann, solange das noch ging, mit dem Gehwegelchen im Park rumlaufen konnte. Da saßen Leute, die sie noch nie gesehen hatte, auch viele Einwanderer. Das hat ihr gefallen, das fand sie interessant. Das gilt nicht für jeden Menschen, das ist vollkommen klar. Man muss das sehr individuell abstimmen. Also Heim ist nicht immer falsch. Es kommt darauf an, mit wem man es zu tun hat und was man selber leisten kann. Ich als Einzelner war auf jeden Fall mit der Organisation von betreutem Wohnen zu Hause für zwei Leute völlig überfordert.
Hätten Sie ablehnen können, Ihre Eltern selbst zu pflegen?
Ich habe sie nicht selbst gepflegt, also nicht persönlich, die sogenannte nasse Pflege. Das gab unser persönliches Verhältnis nicht her. Da habe ich lange mit mir gerungen, habe diese Entscheidung dann aber gefällt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und sich, glaube ich, auch im Zweifelsfall Hilfe holen. Da geht es auch wieder um Legitimation vor sich selber. Das habe ich also nicht. Ich habe aber dafür gesorgt, dass sie gepflegt wurden und auch, dass die Nähe da war, dass ich also auch immer als Ansprechpartner da war. Das ist allerdings auch tatsächlich, steht so im Gesetz. Ne? Also wir können unsere Eltern nicht einfach sich selbst überlassen. Also Kinder sind für ihre Eltern verantwortlich. Sie müssen auch im Alter für sie aufkommen, wenn sie nicht genug Geld haben, müssen die Pflege sozusagen bezahlen, wenn es nicht anders geht, wenn die Rente nicht reicht, was ja sehr, sehr oft der Fall ist. Und sie müssen natürlich auch rechtlich da sein. Ne? Man muss unterschreiben oder zumindestens, also bei uns gab es Fürsorgevollmachten und Ähnliches, da war das alles relativ einfach. Ansonsten geht es immer darum, dass die alten Leute auch noch selber unterschreiben müssen, das muss man ihnen klar machen. Man kann das nicht einfach sozusagen laufen lassen. Das ist, da machen sich viele vielleicht auch Illusionen. Der Gesetzgeber hat das ganz klar geregelt. Man ist zuständig, ob man will oder nicht.
Sie haben auch selber Verzicht geleistet, auf sich auf eine 4-Tage-Woche in der Süddeutschen Zeitung setzen lassen, sind nicht als Korrespondent nach Buenos Aires gegangen, was man ihnen angeboten hat. Haben Sie viel Unterstützung in Ihrer Redaktion erlebt?
Ich habe insgesamt eigentlich erstaunt festgestellt, dass die Menschen sehr viel Verständnis für diese Lage aufbringen. Ich habe hier bei meinem Arbeitgeber sehr viel Verständnis gefunden. Eine 4-Tage-Woche ist nie sehr beliebt bei Vorgesetzten und Chefs. Es schafft organisatorische Probleme. Der Mitarbeiter ist nicht immer greifbar. Aber ich habe festgestellt, dass es doch eine sehr, sehr erhöhte Sensibilität gibt, wenn jemand in diese Lage gerät. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass jeder, der noch nicht in ihr ist und niemand kommt daran vorbei, weil alle Menschen sterben müssen, Also alle, die noch nicht in dieser Lage sind, davor allergrößten Horror haben. Also man weckt so ein gewisses Entsetzen immer im Gegenüber, wenn man sagt, meine Eltern sind pflegebedürftig oder meine Mutter ist pflegebedürftig. Das war manchmal wie ein Zauberwort. Zum Beispiel meine Mutter hatte sehr viel Zeugs bestellt immer. Ne? Das ist bei alten Leuten ja häufig der Fall. Man hat ja auch viel aufgeschwatzt am Telefon. Sie kam sehr lange sehr gut noch mit dem Internet zurecht, hat also auch viel bestellt. Es war gar kein Problem, das alles zu stoppen. Es reichte das Zauberwort pflegebedürftig. Das kann ich tatsächlich sagen. Ich glaube, dass sich da nicht zuletzt auch durch die starke mediale Präsenz sehr viel verändert hat. Das hat aber natürlich, trotzdem muss man weiterhin funktionieren. Also man kann mit einem gewissen Verständnis rechnen. Trotzdem erwartet der Arbeitgeber natürlich, dass man seine Arbeit macht. Und man darf sich auch keine Illusion hingeben. Pflege ist in aller Regel eine Langzeitaufgabe. Also ich habe mal gelesen, dass vor 50 Jahren ungefähr die durchschnittliche Pflegezeit 4 Monate betrug. Heute sind es 7 Jahre. Und diese 7 Jahre muss man natürlich irgendwo durchstehen.
Sie haben 4 Jahre durchgestanden.
Bei mir waren es 4,5. Wie gesagt, im Durchschnitt sind das wohl inzwischen sogar 7. Bei mir waren es 4,5. Und das verändert einen natürlich schon stark, ja.
Sebastian Schipp, besten Dank bis hierher.
Das Lied der Rosen vom Schipka-Pass. Ein Sonntag war es in meinen jungen Jahren. Und Vater sang mit seinem schönen Bass. Und sang, als Krug und Glas geleeret waren, das Lied der Rosen vom Schipka-Pass. Und wieder war es ein Sonntag, wieder sang Vater uns mit seinem schönen Bass. Er sang von Lilien nicht und nicht vom Flieder, er sang von Rosen am Schipka-Pass. Und so noch oft im Schnurrbart manche Träne sang Vater uns in seinem schönen Bass. Nicht von den Rosen sang er in Mykene, nein, nur von Rosen am Schipka-Pass. Und sanken oft vor Schlaf die Augenlider, doch unseres Vaters Auge war noch nass vom letzten Male, und er sang schon wieder das Lied der Rosen am Schipka-Pass. Man grub sein Grab schon in die Erde, da sang er noch, schon etwas blass, wenn er persönlich auch vergessen werde, so blühen doch Rosen am Schipka-Pass.
Bertolt Brecht, das Lied der Rosen am Schipka-Pass. Bei der Beerdigung der Mutter unseres Gastes Sebastian Schöpp zitierte der Pfarrer eine Bibelstelle, in der es um die Lieder ging, die die Verstorbene in ihrem Leben angeblich gesungen hatte. Aber singen, schreibt der Autor, konnte die Mutter nun wirklich nicht. Das Wundern über die Pfarrerworte verhinderte allzu große Trauerausbrüche, schreibt der Autor. Und da lagen sie nun beide nebeneinander, der Vater 1,5 Jahre zuvor gestorben und die Mutter. Ein Grab. Das ist jetzt der Ort, wo Kinder die Eltern besuchen. Für meine Kollegin Angela Fitsch ein wichtiger Ort, weil sie sicher sein kann, ihre Eltern dort zu finden.
Meine Eltern liegen auf dem Friedhof Eversten in Oldenburg. Eversten ist der Stadtteil, in dem ich groß geworden bin. Ländlich, immer nach Kuhmist, duftend, naturnah. Gegenüber unserem Haus begann das Naturschutzgebiet. Wunderschön. Auf dem Friedhof Eversten liegen sie alle, all die Nachbarn aus unserer Straße, die ich mochte und weniger mochte, die mich wegen des Blumenklaus anzeigen wollten oder weil ich dem Nachbarshund meine Sonnenbrille aufsetzte, die keinen Humor hatten, die norddeutsch zurückhaltend und vor allem wortkarg waren. Neben all diesen Nachbarn liegen meine Eltern in einem Doppelgrab mit großem Grabstein aus dunklem Marmor und goldener Schrift, der später noch eine Rolle spielen wird. Darauf geschrieben: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens aufsetzen. Es war der Trauspruch meiner Eltern, die innerhalb von 3 Wochen starben. Erst meine Mutter, dann folgte mein Vater. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zum Friedhof. Obwohl ich diesen Friedhof nie mochte, weil er in seiner Ordnung etwas Strenges und Dogmatisches, Lebensfeindliches hat, suche ich ihn immer wieder auf, wenn ich in die 500 Kilometer entfernte Heimat reise. Mein erster Gang ist der auf den Friedhof zu meinen Eltern. Ich gebe vor, nach dem Rechten schauen zu wollen, ob der Gärtner wohl auch meine Anweisungen befolgt hat und das Grab schön bepflanzt hat, so wie unseren damaligen Garten, in dem immer irgendetwas blühte. Aber eigentlich zieht es mich dorthin, weil ich die Nähe der beiden spüre, weil dieser Ort ihr letzter Ort ist, weil ich sicher sein kann, sie hier zu finden, mein Leben lang. So traurig ihr Tod gewesen ist, so tröstlich empfinde ich dieses kleine Stückchen Erde, zu dem ich mich hinunterbeuge, um das bisschen Unkraut zu entfernen, das es geschafft hat, trotz des Gärtners wachen Augen zu überleben. Ich ertappe mich sogar dabei, wie ich anfange, mit ihnen zu reden, ihnen zu versichern, dass es mir gut geht, dass ich bald wiederkomme. Sicher, ganz sicher. Und dann streichle ich zum Schluss noch einmal mit der Hand über den Grabstein, als wenn es ihr Haupt wäre. Und denke jedes Mal daran, wie mich die Friedhofsverwaltung kurz nachdem der Grabstein aufgestellt war, aufforderte, ihn wieder abzureißen. Er störe die Friedhofsordnung, weil er 0,02 Zentimeter zu hoch ist. Erst nach einem erbitterten, über Monate dauernden Briefwechsel konnte ich die Herren und Damen mit der Aussage überzeugen, die Pyramiden seien auch kein Normwerk und stünden immer noch.
Sebastian Schöpp, das können Sie sicher nachvollziehen. Eine Zeit lang war das Grab auf dem Friedhof der Ort, an dem Sie zur Ruhe kamen, schreiben Sie. Eine Seebestattung wäre also nicht in Frage gekommen?
Eine Seebestattung ist, glaube ich, angemessen für Leute, die an der See leben oder gelebt haben. Das mag vielleicht etwas sein, was denen dann diese Ruhe verschafft. Aber meine Eltern haben ja einen großen Teil ihres Lebens in Bayern verbracht und insofern ist, glaube ich, bayerische Erde in dem Fall die bessere Option gewesen. Und es ist tatsächlich so. Das war eine völlig neue Erfahrung. Das konnte ich mir früher nie vorstellen. Ich habe immer, wenn ich gelesen habe über ganz schwierige Bergungen von Leichen nach Schiffsunglücken und sowas, habe ich mir immer gedacht, oh, der ganze Aufwand, man kann es ja irgendwie verstehen, aber andererseits ist denn das so wichtig, diese toten Körper da wieder ans Tageslicht zu holen und dann zu bestatten. Und es ist wichtig, das weiß ich aber erst, seit ich es erlebt habe. Das ist ganz eigenartig, das hätte ich vorher nie gedacht. Das ist wirklich so, es ist genauso wie die Autorin in dem vorherigen Beitrag beschrieben hat, ich gehe dorthin und es ist ein, egal wie aufgewühlt ich durch was auch immer bin, ein Moment der Ruhe, der mich besonders deswegen überrascht, weil ich ja eigentlich gar kein so wahnsinnig enges und gutes Verhältnis zu meinen Eltern hatte. Kein ausgesprochen schlechtes auch nicht, aber ein sehr distanziertes eben und insofern wundert es mich umso mehr. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine gewisse Form von, ja, Ewigkeit vermittelt und auch etwas, ja, so eine Verbindung zur Vergangenheit, zur eigenen Vergangenheit und eine Form von Erdung. Ich sehe sie dann immer noch, wie sie, als ich sie früher besucht habe und ich wieder weggefahren bin, immer zu früh natürlich, wie sie dann noch an der Tür des Hauses stehen und mir so nachwinken. Und so sehe ich sie in dem Moment. Und das ist eigentlich so ein gefühliger Augenblick, wie ich ihn mir im Verhältnis zu meinen Eltern so gar nicht vorstellen könnte. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir einfach in den letzten 4,5 Jahren, wo sie auch krank und gebrechlich waren, uns wieder etwas näher gekommen sind, wenn auch auf eine sehr merkwürdige Weise manchmal. Es ist nicht mehr die große emotionale Nähe ausgebrochen. Das war mit der Generation nicht möglich für mich. Aber es ist eine Verbindung da auch zur Vergangenheit. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich ein bisschen Familiengeschichte auch reingebracht habe, die so sehr die Geschichte unseres Landes ist. Weil das passiert ja in ganz vielen Familien. Dieses Verhältnis ist eigentlich typisch für die Nachkriegsgeneration oder die Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration, ihre Kinder. Und deswegen habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht für andere auch irgendwie interessant sein.
Wenn die Eltern dann tot und begraben sind, weiß jeder, ich bin der Nächste. Sie gehören zur Generation der Babyboomer mit langer Lebenserwartung. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Wie bereiten Sie sich denn aufs Alter vor?
Naja, durch den Tod der Eltern, auch das ist bekannt, das liest man manchmal, diesen Satz. Man rückt in die erste Reihe. Also es gibt niemand mehr zwischen einem selbst und dem Tod. Das ist ein abstrakter Satz, solange man es nicht erlebt. Das ist wirklich lebensverändernd. Es ist ganz gewaltig, diese Veränderung, die sich in einem abspielt. Es hat für mich den Blick aufs Leben stark verändert, im Guten wie im Schlechten. Im Guten in der Hinsicht, dass ich mir sehr viel mehr Zeit nehme, das Schöne wahrzunehmen, es sehr viel bewusster genieße. Klingt auch wie eine Plattitüde, es ist aber ein ganz tiefes Empfinden. Also Frühling, Winterlinge im Garten meiner Eltern. Ne? Fantastisches Erlebnis, wenn die rauskommen. Ich frag mich dann ja, wie oft siehst du das noch? Ich bin 53 Jahre alt, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Das ist keine Lamoyanz, aber man hat einfach gesehen, wie es endet. Und das, glaube ich, erlaubt mir manchmal auch den Blick auf etwas zu wenden, das ich jetzt als sehr viel wesentlicher empfinde als vorher, zum Beispiel gelbe Winterlinge. Und es ist natürlich auch ein negatives Gefühl einfach dessen, dass man weiß, ja, irgendwann ist es rum, man weiß, wie es aussieht und es ist nicht schön.
Aber setzen wir uns ausreichend mit unserer Zukunft als Alte und Gebrechliche auseinander? Die Lebenserwartung, die wir haben, die stellt die Gesellschaft ja vor Herausforderungen.
Ja, also wir setzen uns natürlich absolut nicht ausreichend damit auseinander. Ich habe es ja auch nicht getan. Es setzt sich auch die Politik nicht damit auseinander. Es gibt diese 8000 Pflegekräfte, die angesprochen wurden und die berechtigte Kritik an dieser sehr geringen Zahl. Wenn man sich sieht, welche unglaubliche Masse an Alten und Pflegebedürftigen durch meine Generation, durch die Babyboomer auf dieses Land zurollt, dann kann man sich nur wundern, wie wenig da getan wird. Das ist so gewaltig. Es verursacht solche enormen Kosten, weil wir eben dadurch, dass wir uns lange fit halten, das haben meine Eltern auch getan, eben eine sehr lange Pflegezeit haben werden. Das ist unfassbar teuer. Das ist für jemanden, der ein normales Einkommen hat, kaum zu stemmen. Meine Eltern hatten ein bisschen gespart. Meine Mutter war, solange sie das konnte, sehr geschickt auch im Börsenspekulieren. Das hat ein Vermögen würde ich es nicht nennen, aber genug Geld, um ihre Pflege ordentlich zu organisieren, erbracht. Aber das ist ja was heute auch kaum noch möglich ist. Der Aktienmarkt ist ja viel zu volatil dazu, als dass man sich darauf noch verlassen könnte. Ne? Vor allem sich dann als alter Mensch darum zu kümmern. Ne? Meine Mutter war da immer ganz geschickt, nur mit 89 hat sie diese plötzlichen Börsenabstürze natürlich nicht mehr nachvollziehen können. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Und einfach zu sagen, naja, nur sorgt mal schön vor und kümmert euch drum, indem ihr Aktien kauft und sowas, das ist absoluter Unsinn. Und es geht nur durch ein wirklich starkes Solidarsystem, das aber sich nicht nur auf Geld bezieht, sondern einfach auch darin, das hat Frank Schirmacher ja vor seinem Tod schon geschrieben, indem man das Alter auch einfach anders und neu definiert und dem einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft einräumt. Also das ist eine Sache, die aber noch nicht im Ansatz diskutiert ist.
Machen wir hier einen Absatz. Der Untertitel des Buches von Sebastian Schöpp heißt Abschied von der Kriegsgeneration. Das meint die Männer und Frauen, die den Zweiten Weltkrieg als junge Menschen erlebt haben. Und wo man sich jetzt fragt, auch der Autor hat sich das gefragt, was haben die an uns weitergegeben? Und worüber haben sie geschwiegen? Damit beschäftigt sich seit längerem auch die historische Forschung. Jakob Eppler berichtet Ihnen das.
Man nennt sie Kriegskinder, Mädchen und Jungen, die im nationalsozialistischen Deutschland groß geworden sind. Eine Studie des Projektes Kriegskindheit an der Universität München aus dem Jahr 2009 kommt zu dem Schluss, dass jeder Zehnte schwere psychische Folgen davon trug. Ihre Traumata haben die Kriegskinder an ihre Kinder, die sogenannten Kriegsenkel, weitergegeben. So lautete die These auf der Göttinger Tagung der Gesellschaft für Psychohistorie und psychische Politik. Wie brutal das ablaufen konnte, schildert der Bildhauer Gerhard Röse, wenn er aus seinem Manuskript 30 Jahre Haft im falschen Film liest.
Alle saßen schon auf ihren Plätzen. Mein jüngerer Bruder, vielleicht 6, 7 Jahre alt, meinte, da kommt ja unser Sechsenschreiber. Ich setze mich rechts neben unseren Herrn Vater, dem Kleinen gegenüber und beschwere mich über dessen Frechheit. Ich bin sauer und beleidigt, da, wupp, die sogenannte väterliche Hand an meinem Hinterkopf und platsch, mein Gesicht in der Suppe. Und die Mutter blinzelt stumm auf dem ganzen Tisch herum.
Gerhard Röse sagt, dass er lange Zeit kein guter Schüler war. Anders als sein Vater, der im nationalsozialistischen Deutschland groß geworden ist. Als besonders begabter Junge wurde er auf die sogenannte NAPOLA geschickt, die nationalsozialistische Erziehungsanstalt. Getreu Adolf Hitlers pädagogischem Ideal der Härte sollte er hier Teil einer neuen Elite Deutschlands werden.
Die Umdressierung bestand darin, dass meinem Vater ein blinder Hass auf alles Schwächere eingeimpft wurde, ein pathologischer Hass auf alles Schwächere, wobei er derjenige ist, der entscheidet, was schwach und was stark ist. Aber das war völlig willkürlich. Mein kleiner Bruder, der war kein bisschen anders als ich und der galt als stark. Also das war eine reine Projektion, hatte überhaupt nichts mit den Fakten zu tun.
Als Kind konnte Gerhard Röse das allerdings noch nicht erkennen. Er fühlte sich nicht geliebt und ungerecht behandelt, die Schuld dafür suchte er allerdings bei sich. Die autoritären Erziehungsmethoden des Vaters hängen mit den eigenen Erlebnissen in der Kindheit zusammen, erklärt Psychologe und Psychoanalytiker Andreas Bachhofen.
Das ist jetzt nicht spezifisch die NS-Geschichte der Eltern. Das ist halt immer die Geschichte der Eltern und es ist wichtig, diese zu kennen. Aber die NAPOLA-Kinder waren auch wieder traumatisiert. So eine NAPOLA-Erziehung, das ging sicherlich nicht spurlos an einem vorüber. Und es ist eine Form, mit Traumatisierung zum Beispiel fertig zu werden, indem aus den Verfolgten die Verfolger werden. Also wo die Gewalterfahrung an die Kinder weitergeht.
Die Gewalterfahrungen der Eltern prägen auch deren Kinder. Psychoanalytiker sprechen von der transgenerationalen Weitergabe. Mit diesem Erklärungsmodell wird beschrieben, dass Traumata, die nicht verarbeitet werden, auch auf die Nachkommen wirken. In den 1960er Jahren wurde das vor allem bei Kindern von Überlebenden des Holocaust festgestellt. Seit etwa 10 Jahren wird die transgenerationale Weitergabe nun auch im Zusammenhang mit den Kriegsenkeln diskutiert. Allerdings gerät hier die Seite der Täter in den Blick. Nicht jeder, der im Nationalsozialismus groß geworden ist, ist zwingend traumatisiert worden. Nicht jeder war ein Napola-Zögling oder verbrachte Nächte im Luftschutzbunker. Die Traumata unterscheiden sich also sehr. Weitergegeben werden sie aber über den gleichen Kanal. Die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern, erklärt Bachhofen.
Das ist aber nicht so, dass man das weitergibt wie ein Staffelstab oder sowas, sondern das geht wirklich über die Beziehung, weil die Kinder sind ja auf die Beziehung zu den Eltern angewiesen und das ist deren ganze Welt. Die dürfen bestimmte Sachen nicht ansprechen, müssen brav sein oder besonders abgehärtet sein, je nachdem. Und das ist so unerbittlich, weil es unbewusst passiert, dass da die Weitergabe erfolgt, ohne dass man das hinterfragen kann.
Bildhauer Gerhard Röse sagt, er sei mittlerweile ausgestiegen aus dem falschen Film. Entscheidend war es für ihn zu erkennen, dass der Vater ihm Unrecht getan hat und warum er das tat.
Und auch Sie, Sebastian Schöpp, setzen sich mit der Frage auseinander, wie tief das Leben Ihrer Eltern in Ihnen steckt. Wissen Sie es?
Naja, es steckt da, glaube ich, tiefer, als ich je dachte. Ne? Ich bin ja ein Kriegskind, ohne den Krieg erlebt zu haben. Also ich bin 1964 geboren. Aber meine Eltern sind eben aktive Kriegsteilnehmer gewesen. Mein Vater war an der Ostfront und meine Mutter in Berlin die meiste Zeit, dann in der Rüstungsindustrie. Sie war ja 1945 schon 20 Jahre alt. Sie haben dann sehr lange gebraucht nach dem Krieg. Mein Vater war in der Gefangenschaft, kam erst 1949 zurück. Sie haben beide sehr lange gebraucht, sich zu finden, dann auch ein Kind noch zu zeugen. Insofern bin ich also ein sehr verspätetes Kriegskind. Aber all diese Phänomene, die in der Forschung, wie sie gerade angesprochen wurde, beschrieben werden, die kenne ich. Ne? Das ist mir aber erst sehr, sehr spät klar geworden. Zuerst dachte ich immer, naja, Krieg, der ist 70 Jahre her, das ist nun wirklich lange genug, das sollte man überwunden haben. Ich habe als 30-Jähriger auch immer Leute so ein bisschen schief angeguckt, die wegen Problemen mit ihren Eltern zum Psychologen gingen oder so. Da habe ich mir gedacht, naja, man kann doch als Erwachsener nicht mehr die eigenen Eltern für das Scheitern in diesen oder jenen Dingen verantwortlich machen. Und das ist eben doch so. Ne? Das habe ich aber erst gemerkt, als ich mich sozusagen im Alter mit meinen Eltern wieder auseinandersetzen musste und mich gewundert habe, warum mir das so schwer fällt. Warum diese Distanz da ist. Also die war da, die habe ich als gegeben hingenommen, aber irgendwann habe ich sie mal angefangen zu hinterfragen und ein bisschen tiefer nachgeforscht, wieso tue ich mich damit so schwer. Und da kam ich dann schon auf ein paar Sachen, die eben auch gerade in dem Beitrag angesprochen wurden, dass eben einfach diese Kriegsgeneration so viel Traumata, und mein Vater war sicherlich traumatisiert nach 5 Jahren Lagerhaft in Russland, die haben da so viel Traumata mitgebracht, die sie aber nie verarbeiten konnten. Es wurde ja keinerlei, die wurden ja niemals psychologisch behandelt oder sowas. Im Gegenteil, das war ja die Überzeugung, dass man das überwinden muss und dass man ein Schwächling ist, wenn man da darüber spricht. Mein Vater war relativ schwermütig, das ist mir aber auch erst spät klar geworden. Und er hatte vor allem Angst. Ne? Das war eine Erfahrung aus dem Schützengraben. Meine Mutter war hingegen eine sehr starke Person, die sozusagen die Kriegszeit immer so ein bisschen als großes Abenteuer dargestellt hat. Beide Formen der Verarbeitung sind nicht wirklich Verarbeitung, sondern eine Art von, man nennt das, wenn sie dann so Anekdoten erzählen, das sind so Deckgeschichten. Ne? Die sollen das eigentliche Erleben überdecken, die sollen das eigentliche Überleben verschleiern. Und an diese verschleierten Eltern hinzukommen, das ist das große Problem der Kriegskinder oder Kriegsenkel, wenn sie sich im Alter mit ihren Eltern wieder auseinandersetzen sollen.
Die Geister holten sie aber erst ein, nachdem sie ihre Eltern begraben hatten. Vorher spielte das keine Rolle, also zu wissen, der Vater war an der Ostfront, der war im Lager, da will man doch wissen, wie war das? Was haben die mit dir gemacht? Und was hast du an der Ostfront gemacht?
Ganz genau, das will man wissen, aber man traut sich nicht zu fragen, weil die Eltern sozusagen mit jeder Faser klar machen, sie wollen nicht drüber reden. Und wenn, dann eben nur in Form dieser paar Anekdoten, das waren bei meinem Vater so 8 bis 12 Stück. Natürlich hat mich das brennend interessiert. Ich habe gerade so einen Geschichtsfimmel gehabt als Jugendlicher und als Student. Ich habe also auch als junger Journalist jeden Zeitzeugen interviewt, dessen ich nur habhaft werden konnte. Nur meine Eltern habe ich nie was gefragt. Ich habe mich nicht getraut. Und das, ich habe dann auch erst nachher nachgelesen, dass das sehr normal ist. Ich habe immer gedacht, ich könnte kein Buch über meine Eltern schreiben. Ich weiß ja so wenig über sie. Tatsächlich
habe ich dann erst festgestellt, das Nichtwissen ist das Thema. Ne? Genau das, dass man so wenig weiß. Das ist ein Kennzeichen dieser Generation. Und dem wollte ich auf den Grund gehen. Ne? Ich wollte nicht ihre Lebensgeschichte erzählen, sondern ich wollte eigentlich vor allem auch darüber schreiben, was ich alles nicht weiß. Und wie sehr das Verhältnis beeinflusst hat und wie sehr das der Grund für die emotionale Distanz war, die dann wiederum die Hinwendung im Alter in der Pflege so schwer gemacht hat.
Sie schreiben, die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte sei auch der Versuch, einen gesellschaftlichen Wandel nachzuvollziehen. Wie meinen Sie das?
Naja, wir Kriegskinder und Kriegsenkel, also wir Babyboomer, leben ja an der Bruchlinie zwischen zwei Epochen sozusagen. Wir sind aufgewachsen in einer Welt, die war nur auf Sicherheit bedacht. Ich sagte ja schon, mein Vater war ein ängstlicher Mensch. Die ganze Bundesrepublik war ein einziger Ausbund an Ängstlichkeit. Das war einfach die Erfahrung dieser totalen Katastrophe vorher, des Krieges, in den man als Pseudoheld gezogen war und geschlagen und gedemütigt zurückkam. Diese ganze Kriegsgesellschaft hat ja versucht, nach dem Krieg ein möglichst sicheres System aufzubauen. Das hatte Nachteile, das war dieses betonharte Schweigen über die Vergangenheit, aber es hatte auch Vorteile. Das System war ja wirklich sehr sicher, sehr auf Absicherung bedacht, die Versicherung. Ne? Mein Vater war bei Siemens, da gab es eine Krankenkasse, da gab es einen Betriebsarzt, da gab es eine Kur, da gab es alles. Ne? Das war ganz wichtig, dass man sozusagen kein Risiko mehr eingeht im Leben. Immer wenn ich eine berufliche Veränderung angestrebt habe, sagte mein Vater, na, das lass mal lieber bleiben. Ne? Und jetzt aber ist was ganz anderes gefragt, das genaue Gegenteil. Jetzt ist sozusagen Wagemut gefragt, jetzt ist die Lust gefragt, in die Welt hinauszuziehen, sich auch zu beweisen, Risiken einzugehen. Diese Gesellschaft ist nicht mehr sicher. Ne? Die Nachkriegsgesellschaft ist seit 1989, seit dem Fall der Mauer, vorbei. Und es gibt auch nicht mehr sozusagen diesen Versuch, uns durch Wohlfahrt davor zu schützen, dem Kommunismus zu verfallen, weil den Kommunismus gibt es nicht mehr. Also das ist sozusagen vielmehr der persönliche Entrepreneur gefragt, der sich etwas traut. Und dazu sind wir nicht erzogen.
Ihr Elternhaus haben Sie bisher aber nicht verkauft. Wäre das für Sie ein endgültiger Abschied, wenn Sie es täten?
Das hab ich erst ganz spät verstanden, dass es das tatsächlich wäre. Anfangs wollte ich es sofort loswerden. Das ist so eine Doppelhaushälfte, nicht sehr ansehnlich, in einem Vorort. War jetzt also nicht so die Traumstätte für mich, als ich sie erbte. Ich habe sie dann erstmal vermietet. Und in der Zeit dann festgestellt, dass mir doch mehr dran liegt, als ich dachte. Und ich weiß nicht, ob es darum geht, dass es ein endgültiger Abschied von den Eltern wäre. Den habe ich inzwischen auch durch das Buch vollzogen. Aber es ist ein bisschen eine Form von Erdung, die ich gerade auch als Einzelkind vielleicht brauche. Also eine Verbindung zur Vergangenheit, die ist plötzlich ganz wichtig geworden. Und ich habe jetzt angefangen, es ein bisschen herzurichten und finde es inzwischen eigentlich ganz schön. Es ist auch ein Garten dabei und ich werde ja auch nicht jünger. Rosenschneiden ist eigentlich so als Alternative zum Berufsalltag was ganz Schönes. Und es hält eine gewisse Verbindung, weil die hat ja meine Mutter noch gepflanzt. Und das ist das Haus innen musste ich eigentlich wirklich komplett umbauen. Weil sonst wäre es mir so vorgekommen, als würde ich irgendwie zurückkehren in meine Kindheit. Und das geht ja nun gar nicht. Also das war ganz wichtig, da ein paar Wände rauszunehmen und es nach meinem Gusto zu formen.
Und gibt es etwas, ein Erinnerungsstück von Ihrem Vater und Ihrer Mutter, das Sie niemals entsorgen würden?
Ich habe am Anfang tatsächlich unheimlich entsorgt. Die Generation hatte ja so die Eigenschaft, alles vollzustellen mit sehr schwer zu demontierenden braunen Möbeln. Als ich die sich alle draußen hatte und ich habe auch ansonsten, da gab es keine teuren Gemälde oder, das ist eine sehr traurige Arbeit. Das ist eigentlich alles, was diese Generation angesammelt hat, ist eigentlich trauriger Sperrmüll am Ende. Und was übrig bleibt, sind zum Beispiel Fotos. Meine Eltern haben sehr viel Fotos gesammelt und auch eben ihre Briefe, die Feldpostbriefe meines Vaters, seine Briefe aus der Gefangenschaft, auch die Korrespondenz meiner Mutter. Das war für mich sehr wichtig, dass das da war. Sie haben das zum Glück gesammelt und aufgehoben und daraus ist ja auch dann zum Teil dieses Buch entstanden. Das war für mich sehr wichtig, das zu bewahren.
Und ist es Ihnen sehr schwer gefallen, so viel Persönliches über Sie selbst und Ihre Familie aufzuschreiben? Das ist ja ein Vorgang der Vereinzelung. Mit wem konnten Sie darüber sprechen?
Das war tatsächlich sehr schwierig.
Da ist es gar nicht so leicht, drüber zu sprechen, weil man jemanden finden muss, der das versteht. Das ist nicht so einfach, gerade bei der Kriegsgeneration, weil die meisten ja auch schon verstorben sind. Ich habe sehr viel gesprochen mit Leuten drüber, die in derselben Situation waren wie ich, also enge Freunde vor allem, die auch pflegebedürftige Eltern hatten, auch aus der Generation. Das ist sehr wichtig, also das ist unheimlich wichtig, sich da einfach zum Bier zu treffen und sich mal richtig, ja, auf Deutsch auszukotzen. Das Buchschreiben war wie eine Befreiung, das ist also nur so herausgeflossen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, ich habe dann für die Süddeutsche Zeitung 2 Artikel geschrieben und eigentlich ein bisschen zurückhaltend. Ich dachte zuerst, oh, ob das eine gute Idee ist. Den ersten, da lebte meine Mutter noch, habe ich ihr auch gezeigt und sagte, ja, ja, mach nur. So. Und dann habe ich mir gedacht, gut, fühle mich legitimiert. Das Buch habe ich erst jetzt nach ihrem Tod geschrieben und es war wie ein, ja, es ist einerseits eine Befreiung und zum anderen, weil ich eben so ein paar von diesen Dingen, die ich gerade angesprochen habe, schildern konnte. Und zum anderen ist es ja auch irgendwie eine Form von Respekt, weil man einfach, ich behalte sie ein bisschen länger hier sozusagen dadurch und behalte auch ihre Generation ein bisschen länger hier. Ne? Es ist ein bisschen wie ein kleines, manchmal distanziertes, aber ich glaube doch im Kern liebevolles Denkmal.
Sebastian Schöpp, Autor des am 3. April im Westend Verlag erscheinenden Buches »Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Abschied von der Kriegsgeneration«. Danke für das Gespräch.
Eltern bleiben. Welcher Wahn dem Erdengast auch entdämmert und erblasst, eines fühlt man in dem Treiben. Eltern bleiben. Stillster Pol im Lebensbraus, leuchten übers Grab hinaus. Minne fällt und Freundschaft fällt, wenn die Seelen unserer Welt sich in Trug und Kampf zerreiben. Eltern bleiben. Welcher Wahn dem Erdengast auch entdämmert und erblasst, eines starken Engels Hand soll es überm Totenland in die ewigen Sterne schreiben. Eltern bleiben.
Und das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.